herzlich willkommen zur neuen Zivilisationen-Folge. Ich glaube, heute haben wir einen dieser wenigen Fälle, wo wir über eine Zivilisation sprechen, wo du ausnahmsweise mal mehr Begeisterung für hast als ich. Und wir werden vielleicht während dieser Folge so ein bisschen aufarbeiten müssen, warum das so ist. Denn ich mag ja Zivilisationen mit flexiblem Tag-Tree.
Ja, war gut. Okay, ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde.
Ich verstehe es auch nicht, warum du das so lustig findest, aber ich freue mich, dass du es tust.
Ja, weil es da aus dem Nichts kam. Normalerweise sehe ich unsere Wortspiele immer meilenweit ankommen, aber in dem Fall hat es mich gerade ein bisschen überrascht. Gut, well done. Ja, soll ich jetzt ein Referat darüber halten, warum die Magyaren oder die Ungarn, siehst du, da geht's schon los. Also, meine Damen und Herren, es tut mir jetzt schon leid. Ich werde im Laufe dieses Podcasts ganz oft Magyaren sagen, wenn ich eigentlich hätte Ungarn sagen sollen, aber
ich auch.
Das ist halt einfach leider drin. Ne? Ist die gleiche SIF.
So. Ja. Und dein Referat sparen wir uns kurz auf, denn erst kommt mein Referat.
Ah, okay, ja, sehr gut.
Ich weiß nicht, was du für ein Referat von mir erwartest.
Jetzt, ja, jetzt hast du gesagt, du machst das. Jetzt möchte ich ein Referat haben.
Ja, natürlich. Und zwar darüber, dass man uns auf Steady unterstützen kann, wenn man mag, was wir
ach,
hier
das
tun.
Referat.
Ja? Dieses Referat, ja, natürlich, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ja Geld haben, Christian. Was ist denn da los bei dir?
Entschuldigung.
Die Magyars mögen keinen Eco-Bonus haben, aber ich hätte gerne einen, ja? Also, wenn ihr uns einen verschaffen wollt, dann ist der Steady-Link in unserer Folgenbeschreibung der Weg dahin, wo ihr uns Geld geben könnt und wir bekommen den Eco-Bonus, ihr bekommt einen Wissens-Entertainment-Bonus dadurch. Ja, einen Technologie-Bonus, genau. Da erwarten euch ganz großartige Sachen, sehr lustige Dinge und auch einfach unterhaltsame Dinge und aber auch, ja, Sachen, die man einfach wissen kann über das Spiel, wie ich, könnt mir zuhören, wie ich über den aktuellen Map-Pool immer rede. Es gibt ganz bunte Sachen und vor allem gibt es aber auch unsere Dokumente noch. Da, das ist der eigentliche Technologiebonus, würde ich sagen. So, was noch? Genau, Discord. Da kann man uns sagen, wie schrecklich dieses Intro war und dass unsere Referate hinsichtlich Steady auch immer unkreativer werden. Das wäre der Punkt dafür. Und wenn ihr noch irgendwas über uns sonst wissen möchtet, Homepage www.startthegamealready.de. Da ist auch der Link zu Discord und zu Steady und ich weiß nicht, was wir sonst noch alles verlinken, aber wenn wir noch was haben, dann ist es dort. So, Christian, jetzt dein Referat zu den Magyaren, bevor ich hier noch irgendwas Dummes sage.
Nein, nein, nein. Also ich meine, wenn die Leute uns jetzt nicht unterstützen möchten, nach diesem tollen Referat, wenigstens weiß ich auch nicht. Ne? Dann ist den Leuten einfach nicht mehr zu helfen.
Ich glaube auch.
Oder uns. Okay, also warum sind die Ungarn so eine tolle Zivilisation? Warum spiele ich sie so gerne? Nun, erst einmal muss man sagen, ich glaube, die Ungarn sind gar nicht so eine tolle Zivilisation, aber ich finde, sie sind eine tolle Zivilisation, weil sie alles können. Sie können einfach alles. Außer Redemption. Aber ansonsten können sie alles. Und das finde ich cool.
Außer Gunpowder. Aber ansonsten können sie alles. Außer Belagerungswaffen.
Nein, Belagerungswaffen können sie. Außer jetzt.
Die schlechtesten im Spiel.
Gar nicht. Was redest du? Sind okay. Also, außer Belagerungskanonen. Aber sie können zumindest alles kontern.
Außer Siege Onager. Die haben keinen Siege Onager, die haben keinen Siege Ram und die haben keinen Bombard Cannon. Das ist schon eine mittlere Katastrophe.
Aber, Felix, aber, wenn du meinen Spielstil beschreiben würdest, wie würdest du ihn beschreiben?
Ungarisch.
Vielleicht etwas elaborierter.
Sehr aggressiv. Aha. Unbedacht. Und nicht auf das Late Game ausgerichtet.
Okay, und wann brauchst du Belagerungswaffen?
Ja.
Verstehst du?
Guter Punkt. An dem Punkt im Spiel, wo du nicht mehr hinkommst.
Exakt. Nein, nein, nein. Ich komme an den Punkt und dann sterbe ich. Weil ich keine Belagerungswaffen habe.
Weil du keine Belagerungswaffen brauchst.
Ja, genau.
Aber der Vorteil ist, bei den Ungarn tut's nicht so weh, wenn du Chemie vergisst. Da kommt nicht so viel von.
Aus, naja, doch, ich habe ja jetzt Cavacher endlich für mich entdeckt und da tut das schon.
Das stimmt. Das muss man ja sagen, deine Cavacher-Entdeckung, die du jetzt in den letzten Tagen und Wochen gemacht hast, macht ja die Ungarn noch mal mehr zu deiner Zivilisation.
Ja und nein, weil sie ja die generischsten Cavacher haben, die man haben kann.
Das ist ja wohl mal eine Lüge.
Ja, wann sind es denn tolle Cavacher? Erst ab dem Moment, wo du die Unique Tech hast.
Ja, und?
Ja, ist schon schwer, dahin zu kommen.
Für dich, ja.
Ich kam noch nicht einmal in den Genuss, die Unitech zu erforschen.
Oh je,
du Arme. Die Spiele waren entweder vorher vorbei, weil ich gewonnen habe oder weil ich verloren habe, aber ich, also, naja, ist eine Geschichte, also mein Scheitern in diesem Spiel ist ein anderes Kapitel, über das ich vielleicht mal woanders erzählen sollte, aber nicht hier bei den Magyaren, denn ich möchte sie in ihrem großen Glanz erscheinen lassen, den sie für mich ausstrahlen. Also, jetzt habe ich mein Referat sehr merkwürdig begonnen, aber was ich sagen möchte ist, das ist eine Zivilisation, die mit allem eröffnen kann und die auch im Late Game alles Wichtige spielen kann. Sie haben Arbalesten, sie haben Hellebardiere, sie haben Husare, sie haben Paladin und sie haben Heavy Cav Archer mit fantastischen Upgrades. Und wenn man möchte, haben sie sogar Champions, auch wenn ihnen das letzte defensive Upgrade fehlt. Und ja, sie haben kein Siege und sie haben jetzt nicht besonders gute Mönche, aber das ist doch was für Profis, oder? Wer spielt denn schon mit solchen Einheiten?
Ja, das weiß ja kein Mensch. Und sie haben noch eine interessante Unique-Unit, über die wir dann auch noch reden werden.
Plus, ich verstehe,
und
was sie sagen.
Eine coole Unique-Unit. Ja, das wollte ich auch noch anbringen am Anfang, dass das bestimmt auch so einen Bonuspunkt gibt, dass du die Villager verstehst.
Ja, glaube schon. Oder wie sie sagen würden, Igen. Ja, aber das ist nur ein Fun-Fact, dadurch, dass ich die ungarische Sprache beherrsche. Eine total nutzlose Sprache. Und ich glaube, den meisten Benefit davon bekomme ich, dass ich unmissverständlich weiß, was meine Villager so sagen, wenn sie mir sagen, ich hacke Holz. Oder befehle mir.
Und du so, oh, da habe ich dich aber nicht hingeschickt. Du solltest eigentlich auf Nahrung
gehen. Ohne Witz. Wie oft passiert es mir, dass ich mit meinem Will, der ein Boar lernen soll, den dann zurück zum TC schicke und aus Versehen auf den Straggler Tree haue. Und früher habe ich da gerne auch mal einen Will dran verloren. Oder
Früher sind die dann ja auch stehen geblieben.
Ja, deswegen.
Das machen sie zum Glück nicht mehr.
Ach, das machen sie gar nicht mehr? Ah, okay.
Nee, mittlerweile rennen die weiter dann vom Boar weg, auch wenn das sie haut, und bleiben nicht einfach stehen. Das immerhin ist gefixt. Okay. Ich mache das aber aus Vorsicht trotzdem noch, dass ich peinlich penibel drauf achte, dass die nicht irgendwie auf einen neuen Task gehen.
Ich mache das aus Unwissenheit immer noch. Und ich freue mich halt jedes Mal, wenn er dann sagt, Fahrt, Vago. Also, ich hacke Holz, weil ich dann weiß, oh, ich habe ihn aus Versehen auf den Straggler Tree gelegt. Aber na gut. So, jetzt habe ich das Ende meines Referats. Ich möchte damit sagen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem man die Festung eines Gegners tatsächlich belagern muss und einnehmen muss, und selbst das kann man mit den Ungarn ja auch wenn schwerfällig und mit Traps und so, machen die Ungarn mir so wahnsinnig viel Spaß. Und zweiter Punkt, ich finde, die Ungarn sind eine tolle Zivilisation, um Vielfältigkeit im Spielaufbau zu lernen, weil sie keinen Eco-Bonus haben, aber weil sie jede Eröffnung können. Und wenn man es mit den Ungarn gut kann, kann man es halt mit jeder anderen Zivilisation, die spezialisiert auf eine bestimmte Eröffnung ist oder einen Eco-Bonus hat, umso besser.
Außer die Scout-Eröffnung. Denn hier haben die Ungarn einen Bonus und damit steigen wir mal in die Boni ein. Denn die komplette Scoutline ist bei den Ungarn 15% günstiger. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, es ist kein direkter Eco-Bonus, aber es fühlt sich wie eine an, wenn man eben eine Scout-Eröffnung spielt. Insbesondere in Empire Wars merke ich das immer, weil es mir mit anderen Civs immer schwerfällt, alle Eco-Upgrades zu machen und dann auch noch Scouts zu bauen. Und mit den Ungarn funktioniert das. Du weißt, ich was in dem Fall eine schlechte Angewohnheit ist, jemand, der gerne eine gute Eco hat und die auch gerne dann gut geupgradet hat. Das sorgt bei mir dafür, dass ich in Empire Wars ab und an ein bisschen später Scouts rauskriege als andere Leute, weil ich immer drauf bestehe, noch das Farm-Upgrade zu machen. Und mit den Ungarn läuft das besser, weil die Scouts einfach günstiger sind.
Ja. Ich liebe Ungarn auf Empire Wars. Beste Civ ever, wenn man gerne Scouts spielen möchte. Und seien wir mal ehrlich, Scouts ist die perfekte Eröffnung auf Empire Wars, weil man ja eigentlich keine Zeit hat, den Gegner groß zu scouten, sondern direkt los muss in die Schlacht. Und der Start von Empire Wars als Scout-Spieler ist ja so ein leicht stressiger, weil du irgendwie direkt mal auch einen Speer noch adden willst für die gegnerischen Scouts. Und dann willst du deine Goldwills umlagern, damit sie Rehe sammeln. Und du möchtest gleich produzieren. Und also mit Ungarn macht das so viel Spaß, full Scouts zu gehen, am besten ewig lange in der Feudalzeit zu bleiben, direkt zweiten Stall zu machen, weil keine Civ kann so schnell Doppelstall Scouts produzieren wie die Ungarn, einfach aufgrund dieses Discount-Bonuses. Der ist erheblich, der ist wirklich bemerkenswert stark. Und das gilt aber natürlich nicht nur für Empire Wars, auch wenn Double Scout in der heutigen Meta auf einer offenen Map, die nicht im Empire Wars Modus gespielt wird, eigentlich quasi schon Suizid ist, aber hey, dafür so etwas bin ich zu haben.
Ja, aber auch da, ich meine, solange der Gegner noch offen ist, kann man das machen, ne? Es gibt ja so bestimmte Gegner-Sifs, die gerne mal ein bisschen offener spielen. Also gerade gegen Khmer oder gegen Hunnen oder so, ist das tatsächlich etwas, was ich ab und an tatsächlich tue. Ist gar nicht so lange her, da hatte ich mit den Ungarn ein Spiel gegen Khmer, wo ich gesagt habe, ich kenne doch meine Khmer, der wird keine Speere bauen, weil er keine Baracke hat, der wird nicht wallen, weil er sich auf seine Häuser verlässt. Ich gehe Double Stable Scout. Und das Spiel war so schnell vorbei dadurch. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, mega gut.
Und ein Tipp, den ich insbesondere für Empire Wars noch geben kann, der gilt eigentlich für alle Sifs, aber mit Ungarn ist das besonders stark, weil man da eben so viele Scouts bauen kann. Ganz vielen Leuten ist nicht klar, selbst wenn man direkt am Anfang von Gold runtergeht mit den Villagern, man startet mit genug Gold, um Bloodlines zu machen direkt am Anfang. Man muss nur die Nahrung dafür sammeln. Und gerade mit Ungarn, wenn man dieses Farm-Upgrade schon direkt machen kann und dann alle Farms hinschmeißt, die nur gehen, und wenn man für die Scouts auch dann noch nachher weniger zahlt, dann geht das oft mal ganz schön schnell, dass man selbst neben der Scout-Produktion irgendwann noch Bloodlines klicken kann. Und der begrenzende Faktor für mich ist dabei dann oftmals eher, dass ich die Scout-Produktion nicht stoppen will. Und dann baue ich einen zweiten Stall, weil genug Farms habe ich ja offenkundig schon, und mache erst Bloodlines in dem zweiten Stall und dann produziere ich eben aus beiden. Und das ist etwas, was Spiele ganz krass drehen kann, wenn man auf einmal Bloodlines auf seinen Scouts hat. Das kann ich euch sehr, sehr stark empfehlen. Wenn ihr in Empire Wars mal Scouts spielt, insbesondere mit den Ungarn, denkt an Bloodlines. Das Gold ist eh da.
Man merkt, dass du in letzter Zeit mehr Empire Wars spielst. Jetzt kommen die ganzen Empire Wars Tipps, aber voll gut. Ja, Bloodlines ist sowieso ein absolut sinnvolles Upgrade für die Ungarn, denn die Ungarn sind ein mobiles Volk. Ich habe schon gesagt, sie haben Armbrustschützen, aber es liegt für sie auch nahe, eine Transition in Cav Archer zu machen, weil die einfach so unfassbar gut scalen für die Ungarn mit der Unique Tech, über die wir später noch sprechen möchten. Und da sie gerne ihre Mobilität ausspielen und auch so etwas wie Husbandry und Bloodlines, also Zuchtauswahl, erforschen, so, und Husbandry heißt Pferdehaltung für für die Vervollständigung des deutschen Vokabulars, dann hast du quasi schon alle Voraussetzungen auch für den Cav Archer Switch. Und dadurch, dass die Ungarn halt mit allem eröffnen können, also Archer in Cav Archer oder Scouts in Cav Archer oder Scouts into Knights oder Archer into Cav Archer, es geht halt alles, macht das so wahnsinnig viel Spaß. Nur, dass sie halt eher nahegelegt bekommen, zumindest eine Scout-Eröffnung zu wagen, weil sie diesen Discount mitnehmen möchten. Und das wäre jetzt meine geschickte Überleitung zu dem zweiten Bonus, den die Ungarn haben, zweiten Zivilisationsbonus. Sie bekommen auch noch sämtliche Nahkampf-Angriffs-Upgrades in der Schmiede immer kostenlos, wenn sie die in die jeweilige Zeit bekommen. Also in der Feudalzeit die Schmiedekunst, in der Ritterzeit das Eisengießen und auch in der Imperialzeit, weil es ihnen zur Verfügung steht, den Schmelzofen. Dieses Upgrade betrifft alles, was Nahkampfschaden macht, also die Infanterieeinheiten, aber eben auch berittene Einheiten, die mit Schwertern statt Pfeil und Bogen zugegen sind, also die Scouts und die Knightline. Und wenn man also in die Feudalzeit kommt, haben die Ungarn nicht nur günstigere Scouts, sondern direkt mal Scouts mit einem Angriffsupgrade, was sie im direkten Kampf Scout gegen Scout sofort zu den stärkeren Scouts machen.
Ein extrem starker Bonus eben für diese Eröffnungen. Man kann damit Villager super gut rausnehmen, aber auch gerade in so sehr aggressiven Maps, wo man dann auch häufig gleiche Uptimes hat und so, ist es halt dann für einen Gegner auf einmal unmöglich, mit dem Startscout gegen den ungarischen Scout zu kämpfen, weil der weiß, er kriegt jedes Mal einen Schaden mehr ab. Und genau das wird am Ende den Unterschied machen. Und das macht einfach diese Scout-Eröffnung mit den Ungarn zu einer so tollen Eröffnung, die sich so rundum einfach gut anfühlt. Wenn ein Gegner das Gleiche macht, hat man im Zweifel einfach die bessere Einheit mal da stehen. Und selbst wenn man dann irgendwie noch Speere hinzufügt, um noch mehr Vorteil zu kriegen und der Gegner macht das Gleiche, dann machen die Speere gegen gegnerische Speere auch wieder einen Schaden mehr. Und das fügt sich da alles ganz gut zusammen zu diesem typischen Scout-Micro, was man da immer hat, wo dann erstmal ein paar Scouts aufeinandertreffen und irgendwann werden Speere hinzugefügt. Und ganz oft passiert es dann ja, dass die Speere gegeneinander kämpfen, weil niemand irgendwie sich traut, da mit den Scouts dran zu gehen. Oder man versucht dann, auf den Speer zu hauen, während er im Kampf mit einem anderen Speer verwickelt ist oder sowas. Auch da hat man dann wieder den Vorteil. Und das macht einfach total viel Spaß mit den Ungarn, diese Dynamik voll auszuspielen. Und dabei bleibt es ja nicht. Man kann ja aufgrund der Flexibilität von dem Tech Tree theoretisch auch sagen, man macht eine Man-at-Arms-Eröffnung und geht danach in Archer. Auch die Man-at-Arms haben diesen einen Schaden mehr drauf. Das ist wie mit den birmanischen Man-at-Arms. Im Endeffekt, man macht einen Schaden mehr in der Feudalzeit. Und wer weiß, wie so ein birmanischer Man-at-Arms-Play aussehen kann, das ist ganz schön erschreckend, wie schnell die durch Gebäude durch sind, wie schnell die Villager auseinandernehmen. Das gleiche kann man mit den Ungarn haben. Und dann eben je nach Gegnerzivilisation sagen, gut, Archer ist eh das, was ich jetzt hier spielen möchte. Und danach kann ich auf Cliff Archer gehen.
Ja.
Deswegen kann sich auch das sehr gut ineinander fügen.
Richtig stark. Es ist ja nach wie vor nicht unbeliebt, Man-at-Arms zu öffnen, wenn man das Gefühl hat, dass der Gegner gerne Scouts eröffnen möchte. Und gegen Scouts ist natürlich Man-at-Arms eine fantastische Eröffnung. Wird halt leider durch schnelle Uptimes und Archer-Eröffnung dann rausgekontert. Aber hey, das ist ja auch ein Gewinn, wenn man einen eigentlichen Kavalleriespieler dann in Archer gezwungen hat. Denn das tut dem Ungarn überhaupt nicht weh. Der kann selber einfach Man-at-Arms into Archer spielen und steht am Ende vielleicht umso besser da, weil er halt diese Flexibilität hat. Die Magyaren sind nicht unbedingt eine Kavallerie-Zivilisation, sondern, und ich finde, da trifft es diese Beschreibung vor allen Dingen, sie sind eine berittene Zivilisation. Aber das kann eben auch Cav Archer bedeuten. Und es macht ihnen nichts aus, aber gar nichts aus, in die Fernkampftechnologien erstmal hineinzutecken. Und das finde ich so cool,
ja, mit dem Ungarn. Also, wie ich es am liebsten spiele, ist tatsächlich die Scout-Eröffnung nach wie vor, weil es einfach, ja, da fühlt sich das mit den ganzen Boni, die ineinander greifen, am besten an. Man hat ein bisschen mehr Mobilität noch dabei. Und dann will ich aber, wenn mein Gegner nicht eine der Zivilisationen ist, wie ich das vorhin beschrieben habe, die ganze Zeit offen bleiben, in diese Scouts auch gar nicht unbedingt überinvestieren, sondern bringe meinen Gegner dazu, dass er ein paar Speere baut. Wenn er mehr baut, umso besser. Und während ich mich daheim walle, fange ich an, dass ich plane, auf Cav Archer zu gehen. Gerne platziere ich die Ranges dann auch so mitten in meiner Basis, dass man die nicht so leicht scouten kann. Und am Anfang der Ritterzeit habe ich dann mit einer Cav Archer Masse direkt den Konter gegen die übrigen Speere. Man muss auch sagen, wenn man sich das zutraut, vom Micro her zu sagen, ich baue noch weiter Scouts, weil mein Gegner ist noch offen, und bringe ihn dazu, mehr Speere zu bauen auch, dann ist das natürlich umso besser, weil er dann mehr in eine Einheit investiert, die man in der Folge auskontern wird. Aber man hat dadurch natürlich die ganze Zeit die Gefahr, dass man einmal nicht auf seine Scouts guckt und alles auf einmal verliert. Deswegen finde ich, ist das so ein bisschen Geschmackssache. Also der Effekt wird natürlich, solange man noch irgendwie Schaden kriegt und einen Gegner idelt und dazu bringt, Einheiten zu bauen, immer größer, den man nachher hat, wenn er mehr und mehr in Speere investiert. Auf der anderen Seite hat man natürlich immer die Gefahr, keinen Schaden zu finden und auf einmal alle Scouts zu verlieren. Das mache ich dann immer so ein bisschen tagesformabhängig, sag ich mal. Ob ich mich gerade dazu bereit fühle, meine 5-6 Scouts hier noch 3-4 Minuten durch die gegnerische Basis zu manövrieren oder eher nicht.
Ja, das unterscheidet dann wieder dich von mir. Ich tue das auch, wenn ich es nicht hinbekomme, weil meine Tagesform schlecht ist, aber ich möchte das können. So oder so versuche ich es und scheitere dann im Zweifel. Dieser Angriffsbonus, es ist ein wichtiger Hinweis, dass du gesagt hast, dass es auch für Speerkämpfer gilt. Ich finde, und das merke ich zum Beispiel jetzt gerade wieder, wo ich mehr Land Madness spielen kann, da habe ich die Ungarn auf jeden Fall drin, falls jemand Civ pickt, dass ich die Ungarn habe, weil das dort auch einfach meine Comfort-Civ ist. Da kommen diese ganzen Boni zusammen. Auf einer Map, wo man nicht ganz so viel Nahrung zu Beginn hat, wie auf Standard-Maps wie Arabia, da den Discount zu bekommen auf die Scouts ist ein Riesenbonus. Dass die Speerkämpfer dann auch nochmal extra Schaden machen, ist auch nochmal ein Riesenbonus. Und dadurch, dass ich das so aggressiv spiele und meistens Scouts into Archers auch spiele und dann einfach diese tolle Kombination habe und mich zu Hause vielleicht gegen gegnerische Scouts mit Speerkämpfern verteidige, passiert es dann irgendwann, dass ich die Map-Control gewinne und mich dann auch mit meinen Speeren nach vorne traue, um irgendwie einzelne Scouts abzuhalten oder einfach den Stall des Gegners zu campen oder irgendwie solche Sachen zu machen. Ich nehme dann einfach alles Militär mit nach vorne, um die Gegner in der Feudalzeit besiegen zu können, was mir selten gelingt, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich merke dann aber immer wieder, dass ja ein sehr unvorteilhafter Kampf für Speerkämpfer in der Feudalzeit ist, wenn sie gegen Dorfbewohner kämpfen. So ein Speerkämpfer besiegt einen normalen Dorfbewohner nicht und erst recht nicht zwei. Mit diesem Angriffsbonus, den die Speerkämpfer aber automatisch drauf haben, schneiden sie ein bisschen besser ab im Kampf gegen Speerkämpfer. Und das finde ich eine richtig, richtig coole Sache, die es mir dann eben eher noch erlaubt, mit Speerkämpfern auch ein bisschen offensiv etwas zu machen. Ich sag nicht, dass das eine gute Idee ist, mit Speerkämpfern gegen Dorfbewohner zu kämpfen, auch nicht mit Ungarischen, aber der Value ist ein bisschen ein größerer.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das fühlt sich einfach alles ein bisschen besser an. Ich meine, Forging ist jetzt kein super teures Upgrade, aber gerade auf Land Madness ist halt der Vorteil, man hat es ohne eine Schmiede gebaut zu haben. Das ist, glaube ich, das große Ding da dran. Andere Civs müssen erstmal 150 Holz noch für eine Schmiede ausgeben, um Forging zu bekommen. Und die Ungarn haben es direkt, können dafür noch 2-3 weitere Felder bauen. Und da, das ist das, wo sich das so schön zusammenfügt.
Ja. Und man muss halt auch dazu sagen, dass Schmiedekunst, also Forging, ist ja ein Upgrade. Es kostet 150 Nahrung und das geht auf Kosten von der Nahrung, die man für die Ritterzeit braucht. Oder auf Kosten von der Nahrung, die man vielleicht in ein anderes Upgrade hätte investieren können, wie zum Beispiel Bloodlines. Oder eben auf Kosten von sowas wie Eco-Upgrades oder so, wenn man das denn erforschen möchte. Und deswegen wird das auch so selten erforscht. Denn gleichzeitig ist das verschwendet, wenn man nicht auch Schaden damit anrichtet. Ein Angriffsupgrade bringt nur dann etwas, wenn tatsächlich ein Angriff stattfindet. Und wir sind es sehr oft gewohnt, dass Gegner so gut defensiv spielen können, dass sie Villager oder Woodlines quickwallen oder dass sie halt einfach sich nicht in Kämpfe verwickeln lassen und so weiter und so fort. Und dann lohnt es sich meistens nicht, diese 150 Nahrung in einen potenziellen Extraschaden zu investieren. Auf Maps wie Land Madness oder auch in Empire Wars ist es aber fast garantiert, dass der Gegner nicht gewallt sein wird. Also das gilt für Empire Wars sogar umso mehr als noch für Land Madness, wo es auch schon häufig genug der Fall ist, dass man einfach expandieren muss und der Gegner häufig genug Schwachstellen in seine Verteidigung hat. Und da nicht die Nahrung rein investieren zu müssen, sondern es von Beginn an zu haben, gibt einen so einen eklatanten Vorteil, dass es kaum eine bessere Zivilisation für mich von meinem Spielstil her gibt, die für diese Art Spielstil oder für diese Art Map und auch für Empire Wars.
Sehe ich genauso. Also ich muss sagen, auf den Maps spiele ich auch immer Magyars beziehungsweise im Ranked. Wenn es nicht random wird, dann ist das die Zivilisation, die ich drin habe. Und das gilt tatsächlich auch für Empire Wars. Also auch dort, ich glaube, Magyars sind vielleicht nicht mehr unbedingt die stärkste Civ, aber die ist die, mit der ich am meisten Spaß habe, weil ich dann einfach diese riesen Scoutmasse sammeln kann aus zwei Stellen, direkt Bloodlines noch zwischendrin machen und einfach drauf, vor allem auf Gegner, die dann nicht mit Bloodlines rechnen so früh und dann einfach weiter Scouts dagegen bauen und sich fragen, warum sie dann so schlecht abschneiden in den Kämpfen. Das ist schön.
Dann?
Ja, du hattest ja auch die Ungarn mal entdeckt für eine weitere Map. Das war, das ist schon sehr lang her, als wir damals regelmäßig Skandinavien gespielt haben.
Sagen.
Die Karte mit den zwei Wasserstücken rechts und links außenrum und wo man dann relativ früh auch dockt. Und ich erinnere mich an diesen einen Tag, an dem du zwei Villager verloren hast bei dem Versuch, den Dock zu errichten, wo du gesagt hast, okay, ich spiele hier jetzt nur noch Ungarn. Weil nämlich die Villager alles mögliche Getier, was so rumrennt und sie angreift, einfach one-shotten.
Ja, sehr schön. Ich wollte genau dieselbe Anekdote erzählen. Es ist ein sehr situativer Bonus, dass Dorfbewohner alle feindlichen Wildtiere one-shotten. Aber es ist ein ganz cooler Bonus. Ich würde behaupten, es ist ein bisschen, wie sage ich das denn jetzt vornehm? Ich glaube, es ist eigentlich ein verschwendeter Bonus, weil er vor allen Dingen für Leute gut ist, die halt nicht besonders gut im Spiel sind, wie ich damals. Es gibt halt Wege, wie man als guter Spieler verhindern kann, dass ein Wolf einem wirklich Schaden. Bei den Pros sieht man es, die quickwallen einfach die Wölfe aus. Ne? Man kann Loom erforschen und dann ist das auch schon kein Problem, aber das schadet natürlich der eigenen Wirtschaft. Aber da sind wir ja auch schon bei einem Niveau angelangt, wo Optimierung tatsächlich eine große Rolle spielen. Oder, und das sehe ich auch oft bei den Pros, oder bei anderen Leuten, die halt ein bisschen besser sind und Scandi spielen, die holen sich keinen Loom, sondern die können halt auch so einen Dorfbewohner einfach mit dem Scout begleiten. Oder die killen halt den Wolf vorher schon mal ein bisschen oder schwächen ihn zumindest, so dass der Dorfbewohner kein Problem hat. Also es gibt genug Wege, wie man mit jeder anderen Zivilisation auch auf Scandinavia frühzeitig docken kann und keine Probleme mit dem Wolf bekommt. Aber das war nicht ich damals. Ich bin da, ich habe meinen Wilder hingeschickt. Den kannst du ja auch nicht attack-moven oder sonst etwas. Ne? Auf einmal wird er angegriffen und als ob ich meinen Will quickwallen konnte. Ne? Also ich glaube nicht mal, dass ich es jetzt hinbekommen würde, einen Wolf zu quickwallen. Nicht unbedingt. Auf jeden Fall war das sehr unangenehm. Und mit den Magyaren ist dieses ganze Problem einfach kein Problem mehr.
Genau. Ich habe letztens, bevor wir hier diese Aufnahme gemacht haben, nochmal so drüber nachgedacht, was sind denn eigentlich so die Zivilisationsboni von den Ungarn? Und kam natürlich direkt auf das kostenlose Attack-Upgrade. Ich glaube, das ist das, wo die meisten direkt dran denken. Und dann darauf, dass die Scoutline günstiger ist. Das ist etwas, was ich auch sehr lange überhaupt nicht wusste von der Zivilisation. Das ist mir erst recht spät klar geworden.
Dass die Scouts günstiger sind?
Ja.
Ach was.
Also ich rede jetzt nicht von im letzten Jahr oder so, aber so in der Gesamtspanne meiner Age of Empires Zeit wusste ich das tatsächlich sehr lange nicht.
Ja gut, das liegt natürlich daran, dass du gerade zu Beginn deiner Age of Empires Spanne eher Archer-Zivilisation gespielt hast. Und einfach nicht die Notwendigkeit.
Ja, ist ja schon eine Untertreibung. Ja,
also es gab einfach für dich die Notwendigkeit nicht. Ich kann ja dasselbe für sämtliche Archer-Zivilisation behaupten. Ich weiß bis heute sowieso auch nicht alle Boni auswendig von jeder Zivilisation oder verwechsel die gerne. Aber die Magyaren sind halt, Ungarn sind halt eine der meistgespielten Zivilisationen von mir und deswegen kenne ich natürlich deren Boni.
Ja, aber was ich sagen wollte ist, und dann kam ich auch noch drauf auf diesen Bonus, ja, die Villager töten die Wölfe und was weiß ich sonst noch alles mit einem Schlag. Und dann war so, irgendwas muss es dann doch noch geben. Das kann doch nicht alles sein. Dann hätte diese Zivilisation ja faktisch nur zwei Boni, die sich größtenteils dann auch auf den gleichen Einheitentyp beziehen. Und ja, es ist tatsächlich so. Diese Zivilisation hat eigentlich nur diese zwei Boni und wird trotzdem so gerne gespielt von vielen Leuten. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Scouts so ein Klassiker einfach sind, die einfach Spaß machen zu eröffnen und danach auch Knights, dass sich das halt sehr gut in die Meta einfügt, die auf den meisten Elos stattfindet. Und es liegt eben an dieser Flexibilität im Late Game, dass man wirklich alles machen kann. Das ist halt ja sehr verlockend und gerade auf Maps, wo es oft ins Late Game geht, sehr stark auch.
Genau so ist es. Aber und das können wir jetzt sozusagen abschließend für ihre Zivilisationsboni sagen. Die eine große Schwäche der Magyaren ist, dass sie keinen Wirtschaftsbonus haben. Und das ist etwas, das wir bei einer Kavallerie-Zivilisation eigentlich umso mehr gerne sehen möchten, weil Kavallerie recht ressourcenintensiv ist. Sie kosten einfach sehr viele Ressourcen, egal ob in der Scout-Variante oder später in der Knight-Variante. Und so eine Wirtschaft will sich halt eben auch tragen, um eine möglichst große Masse von diesen teuren Einheiten erschaffen zu können. Jeder IQ-Bonus ist daher ziemlich viel wert. Ganz besonders kennen wir das natürlich von den Franken, die einfach wahnsinnig viel Holz sparen durch ihr Farm-Upgrade und eine gute Nahrungswirtschaft haben. Die Ungarn haben all das nicht. Sie haben zwar einen Discount auf der Scout-Line, aber das ist eben die Scout-Line und die ist immer schlechter als die Ritterlinie, zumindest mal von den reinen Stats her. Und daher auch nicht wirklich, also ein Eco-Bonus schon mal sowieso nicht und dann eben auch nicht so ein Discount, wie es zum Beispiel die Berber haben. Und deswegen sind die Ungarn als Kavallerie-Zivilisation oftmals eher zweite Wahl und werden zur ersten Wahl, wenn es aggressive Maps sind, wo man sowieso häufig unter einem Druck und aufgrund hoher militärischer Präsenz Eco-Upgrades eh nicht erforscht. Und da spielt es auch keine Rolle, dass sie keinen Eco-Bonus haben. Und dann ihre Mobilität ausspielen möchten, also die Option für Cav-Archer zum Beispiel gerne offen halten. Immer dann werden die Ungarn plötzlich in die erste Reihe gerückt, aber ansonsten stehen sie anderen Kavallerie oder generell anderen Zivilisationen, gerade bei den Pros in Turnieren, eher hintendran mangels eines Wirtschaftsupgrades.
Ja, und das ja ist aber auch gut so. Dadurch haben die Ungarn eine sehr eigene Identität, finde ich, in dem Spiel. Mit eben ihrer starken Armee, die wirklich aus im Grunde allem bestehen kann, mit Boni, die das ihnen erleichtern, ein bisschen was davon aufs Feld zu bekommen, aber eben ohne ihre Wirtschaft insgesamt zu stärken. Das ist eine ganz, ganz eigene Identität für mich. Und deswegen, glaube ich, sind auch die Ungarn bei vielen so beliebt, weil sie eben sich dahingehend von anderen typischen Kavallerie-Zivilisationen eben unterscheiden.
Bis auf die Hunnen, nicht wahr? Aber das ergibt ja auch Sinn. Die Ungarn und die Hunnen sind ja quasi historisch auseinander hervorgegangen. Und der Tech-Tree ähnelt sich auch, bis auf dass die Hunden keinen Arp haben und noch schlechteren Siege und noch schlechtere Mönche haben. Oder haben sie? Ich weiß gar nicht, ob die Mönche von wem schlechter sind. Naja, jedenfalls, sie ähneln sich sehr stark und sind dann vielleicht gemeinsam die Ausnahme.
Ja, genau. Aber da muss man halt sagen, Ungarn haben ja mit den Häusern so gewissermaßen einen Eco-Bonus, wo sie Holz sparen langfristig und man kann nicht eitel sein. Das fehlt halt in Ungarn auch. Aber es stimmt schon, dahingehend sind die sich sehr ähnlich. So, aber was die Ungarn dann auch noch besonders haben, ist eine sehr besondere Unique Unit, der Magyar Hussar, also der ungarische Hussar, glaube ich, heißt es zu Deutsch. Und was daran so besonders ist, ist, dass er an sich für eine Goldeinheit, da kostet er standardmäßig 35 Nahrung und 45 Gold, nur so mittelgute Stats hat tatsächlich, gerade wenn man das vergleicht mit einem Ritter. Da ist dann eher das Kosten-Nutzen-Verhältnis das, was diese Einheit auszeichnet. Aber spannend wird es dann in Kombination mit der Ritterzeit Unique Tech. Die sorgt nämlich dafür, dass die kompletten Goldkosten durch weitere Nahrungskosten ersetzt werden. Das heißt, man hat dann auf einmal eine Trash-Einheit mit dem ungarischen Hussar und dafür sind die Stats dann wieder überragend gut. Das ist auch etwas, was man allein hat in dem Spiel. Das gibt's theoretisch bei den Persern noch mit Commandoran. Da ist aber der Unterschied, dass man da ja eine Einheit zu einer Trash-Einheit macht, die ziemlich schlecht geupgradet ist. Während hier hat man dann halt nachher eine voll geupgradete Unique Unit, die auch in der Schmiede und so weiter alles bekommt. Und letztlich fast so gute Stats hat wie ein Knight, kostet dann aber nur einen Bruchteil davon und insbesondere halt auch kein Gold mehr.
Ja, der Weg dahin ist natürlich etwas umständlich, weil man halt die Burg braucht, aber das ist jetzt für die Ungarn eh kein Problem und Ungarn sind auf Burgen angewiesen, weil sie Trieböcke irgendwann machen müssen und keine anderen guten Belagerungswaffen haben. Aber sie müssen erstmal Gold investieren, um dann eine starke Einheit zu bekommen, die kein Gold kostet. Ich glaube, das ist es in aller Regel wert, wenn man dorthin kommt.
Das denke ich auch. Also das ist halt so ein richtiges Late-Game-Ding, denke ich. Denn es lohnt sich auch nicht, diese Unique Tech für 3-4 von den Magyar Hussar zu machen, sondern die macht man, wenn man bereits merkt, okay, das Spiel hier geht ins Late-Game. Ich bin auch schon entsprechend aufgestellt. Ich habe schon 3 Burgen oder mehr irgendwo rumstehen und ganz häufig sieht man das vor allem auch dann, wenn die Armee bisher hauptsächlich aus Kev-Archern bestand. Weil man da ja üblicherweise noch irgendwie eine Trash-Einheit davor stellt. Und da haben dann die Ungarn eben die Wahl, ob sie ihre günstigeren Husaren nehmen, die normalen, oder ob sie sagen, wir geben jetzt ein bisschen mehr Nahrung aus, denn letztlich sind die Magyar-Husare dann eben teurer und haben dafür aber eine viel stärkere Einheit da vorne dran stehen. Und ich glaube, so eine Kombination aus ungarischen Heavy-Kev-Archern mit vielleicht dann auch der Imperialzeit-Unique-Tech und den Magyar-Husaren, das ist wohl eine der stärksten Armeekompositionen, die es im Spiel so gibt, wenn man jetzt irgendwie sowas wie Belagerungseinheiten mal außer Acht lässt. Denn ich sag mal, so an Halbhuf Nietzsche kommt halt auch das schwerlich vorbei.
Richtig. Aber du hast schon recht. Also du spielst ja dann, wenn du diese korvinische Armee-Technologie erforscht, fast Double Gold, nur ohne Double Gold auszugeben. Und das ist schon sehr, sehr stark, auf jeden Fall. Plus, das darf man ja nicht vergessen, psychologische Kriegsführung. Ungarische Husare sind halt mehr oder weniger die bestaussehendste Einheit im Spiel. Vielleicht die bestaussehendste Einheit im Spiel. Und
da würde ich mitgehen.
Also ich meine, wenn da so eine Horde von ungarischen Husaren auf dich zugerannt kommt und du weißt, oh mein Gott, der Typ hat schon die Unique Tech und so weiter und so fort und dahinter steht die riesen Kevacher-Armee, dann hast du eigentlich schon zumindest mal psychologisch das Spiel gewonnen und musstest da nur noch pro forma zu Ende spielen.
Ist richtig. Ist eine super coole Einheit einfach. Man sieht sie tatsächlich aber gar nicht mal so oft, weil es eben immer noch eine Unique Unit ist und es keine ist, die gegenüber den Standardeinheiten so ein Alleinstellungsmerkmal hat und eine ganz eigene Rolle ausfüllt. Deswegen ist das eben eine, die man immer mal wieder noch extra upgraden muss. Und der Weg dahin ist eben ein schwererer, als einfach zu sagen, ich baue jetzt normale Husare. Das ist ein Unterschied, der ja macht einiges aus in diesen Fällen und sorgt dafür, dass man die Einheit wirklich nur dann sieht, wenn es ins Late-Game geht. Und häufig selbst da auch nur dann, wenn das schon länger absehbar ist, dass das passieren wird, weil es mit der Unique Tech und so eben doch ein bisschen Vorbereitung braucht und man auch mehrere Burgen haben muss.
Ich glaube, das ist der springende Punkt. Also Husare sind halt in ihrer großen Masse und ihrer Geschwindigkeit so gefährlich und deswegen der Husar-Spam ist halt das Ding im Late-Game, mit dem man am meisten Schaden anrichten kann. Ja, mach mal einen Spam von ungarischen Husaren aus Burgen. Wie viele Burgen brauchst du da, um da mit dem normalen Husar-Spam mitzuhalten? Sie sind auf dem Papier die stärkere Einheit, aber manchmal ist Age of Empires 2 halt eben auch ein Spiel, in dem es vor allen Dingen auch um Masse geht. Und da ist es natürlich viel, viel einfacher, die Masse aus den Stellen her zu generieren. Ein anderer Punkt ist ja auch, dass du die Mobilität ausspielen möchtest, indem du aus unterschiedlichen Teilen der Karte produzierst. Burgen aber baust du nicht random an den Kartenrand, um von hinten ungarische Husare zu spammen, sondern die baust du strategischer. Die brauchst du meistens zentraler in der Map oder vielleicht auch mal defensiv in deiner eigenen Wirtschaft. Das heißt, diese ungarischen Husare spammst du auf eine andere Art und Weise, selbst wenn du viele Burgen hast, weil du keine nutzlos platzierten Burgen hast, im Gegensatz zu Stellen, die du dann teilweise echt am Kartenrand platzierst, um dann die gegnerische Wirtschaft auch mal aus einem anderen Winkel her zu platzieren. Außer man ist du, dann spielt das alles keine Rolle, weil du benutzt immer nur einen Gatherpoint für alle Gebäude. Und da kannannst du natürlich dann genauso gut ungarische Husare spammen.
Genau, eigentlich genau meine Ziffer.
Ich sag's dir, ne? Du 2K, wenn du damit anfängst.
Ja, da muss man sich aber anstrengen für und braucht mal APM und wir wissen, das ist nicht mein Ding.
Du brauchst eigentlich nur 3 mehr Gruppen. Das war's. Du musst nicht mehr APM haben.
Ich weiß.
Irgendwann.
Ja, irgendwann mal, irgendwann.
Okay, kommen wir zur zweiten Spezialtechnologie und die hat es auch ordentlich in sich. Die erforschen wir in der Imperialzeit. Und das ist zu Englisch Recurve Bow oder auf Deutsch sagt mir hier der Tech Tree Recurve Bogen. Recurve Bogen, wie auch immer.
Okay.
Oder hast du ein anderes Wort dafür? Nee, gell?
Nein.
Naja, Recurve Bow. Das sorgt dafür, dass die Cav Archer eine zusätzliche Reichweite erhalten und eine zusätzliche Angriffsstärke. Und das ist wow. Das ist richtig viel. Man muss dazu sagen, Ungarn haben sowieso schon voll geupgradete Cav Archer. Die haben jedes Upgrade, das man für Cav Archer benötigt, inklusive Husbandry und Bloodlines, also aus dem Stall, aus der Schmiede, Thumbring, Ballistics, Chemie, all das haben sie. Und mit Recurve Bow dann nochmal eine zusätzliche Reichweite und nochmal eine Angriffsstärke. Ich würde behaupten, das macht sie zu den besten Cav Archern im Spiel und grundsätzlich in Masse zu einer der besten Einheiten im Spiel.
Ja, bei letzterem auf jeden Fall. Beste Cav Archer im Spiel lässt sich so pauschal nicht beantworten. Denn immer wenn man sich diese Frage stellt, was jetzt die besten Cav Archer sind, muss man sich überlegen, nimmt man da Micro mit rein? Also, dass diese eine Reichweite mit mehr ausgenutzt wird, als dass die gegnerische Einheit eben ja länger braucht, bis sie selber Schaden machen kann. Oder sagt man, man nimmt Micro voll rein und geht dann immer wieder zurück, versucht selbst möglichst wenig getroffen zu werden. Denn ich glaube tatsächlich, wenn man ohne Micro sich einfach anguckt, welches die besten Cav Archer sind, dann gewinnt da eine Zivilisation, mit der man überhaupt nicht rechnet an dem Punkt. Und zwar die Türken.
Wegen dem Pierce Armor.
Nee, nicht wegen dem Pierce Armor, wegen ihrer Unique Tech, dass sie einfach mehr HP da drauf haben. Ach, die Pierce Armor gilt ja nur für die
Leute. Nein, Pierce Armor waren ja auch die Tataren, oder? Nicht blöd.
Ja. Ja, genau, das ist Silk Armor. Ja.
Ich hatte nämlich auch noch gesagt, es kommt auch drauf an, ob ein Hügel involviert ist oder nicht. Und dann stehen die Tataren wieder, ja. Gut da. Ja, ich finde, das mit den Hügeln ist so eine Sache, weil wenn du eine Map hast mit wenig Hügeln, dann negiert sich das schon ein bisschen. Und da finde ich halt die Reichweite so entscheidend. Und das haben dann die Tataren nicht. Also ich finde, die Reichweite ist so das große Argument für die Magyaren oder für die Ungarn. Aber ich sehe schon, was du meinst. Das auszunutzen, also das kann ich zum Beispiel auch nicht, weil mein Micro dafür einfach nicht gut genug ist. Und dann plötzlich sehen andere Cav Archer noch mal ein bisschen besser aus.
Ich würde aber persönlich auch sagen, dass sich die ungarischen Cav Archer immer besonders stark anfühlen einfach. Mit Reichweite und Zusatzschaden. Also wenn ich eine Unique Tech wählen sollte, ob ich jetzt irgendwie mehr HP drauf haben will oder Silk Armor oder das, womit die Ungarn kommen, nehme ich jedes Mal das Ungarische. Weil das in einem realistischen Spiel, sage ich mal, wahrscheinlich das ist, wovon ich am meisten habe. Denn ich werde selten mit Kev-Archern alleine rumlaufen, wenn ich diese Technologie schon habe. Mhm. Denn wir reden hier von einem Post-Imp-Szenario, sondern da wird immer irgendwas vorn dran stehen. Und in dem Szenario, wenn die Kev-Archer sowieso kaum noch was selbst abbekommen, ist es natürlich viel stärker, wenn die ein bisschen mehr Sicherheitsabstand halten können und besser austeilen. Deswegen, für einen normalen Spielablauf, sage ich mal, ist wahrscheinlich Recurve Bow die beste Unique Tech für Kev-Archer und macht dadurch die Ungarischen zu den bedrohlichsten, auch wenn es sicher Szenarien gibt, wo die türkischen oder tatarischen Kev-Archer besser abschneiden. Aber wenn ich mich pauschal für eine Technologie entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall die Ungarische.
Sehr gut, das höre ich gerne. Gut, dann haben wir ja jetzt schon gesagt, warum die Ungarn mit einer der besten Zivilisationen im Spiel sind. Wir haben aber auch verraten, dass es alles andere als leicht ist, dort hinzukommen. Wir haben das schon jedes Mal eigentlich gesagt, wenn wir über Zivilisationen sprechen, die gute Kev-Archer haben, dass Kev-Archer eine fantastische Einheit sind, wenn sie alle Upgrades haben und in der großen Masse. Der Weg dorthin ist aber denkbar schwierig. Die Ungarn haben den Vorteil in Anführungszeichen, dass sie quasi gestreamlined darauf hinspielen können oder einen Tech-Switch machen und in aller Regel beides hinbekommen können, ein bisschen leichter als andere Zivilisationen. Dafür haben sie aber den großen Nachteil, dass sie keinen Eco-Bonus haben und auch ein Eco-Bonus ist bei der Anhäufung von Kev-Archern nicht verkehrt. Es ist also so oder so eine schwierige Angelegenheit. Den einen großen Bonus, den die Ungarn aber haben, um auf die große Masse zu kommen, das ist ihr Teambonus. Denn mit diesem Teambonus werden Kev-Archer 25% schneller erschaffen. So, da sind wir wieder an diesem Punkt, den wir so oft beschrieben haben. Ne? Ich baue Archer und Archer und Archer und habe die Upgrades und dann mache ich irgendwann diesen Kev-Archer-Switch. Und das ist so ein Punkt, wo man sehr verletzlich ist. Einzelne Kev-Archer sind nämlich ehrlicherweise keine gute Einheit, weil die so langsam schießen und weil die einfach schnell ausgekontert werden können und selber noch nicht so viel Schaden machen. Und dann würde es mehr Sinn ergeben, in die Crossbow-Masse hinein zu tacken und immer weiter Crossbows zu bauen. Aber irgendwann will man ja diesen Switch machen. Da muss man gucken, dass man die eigene Crossbow-Masse noch hat oder das irgendwie anders abdeckt. Und auf einmal hat man so ein Loch, so man ist am Neu-Armee aufbauen. Es ist ein bisschen so wie mit den Knights, die man ja dann auch erst in der nächsten Zeit aufbauen muss, nur dass die in einzelner Zahl ja schon so stark sind, während Kev-Archer das in der Theorie zumindest nicht sind. Und einfach mal ein Viertel schneller berittene Bogenschützen bauen zu können, bedeutet, ich kann entweder mit einer Bogenschützanlage weniger auf dieselbe Masse kommen wie mein Gegner und spare mir das, oder ich mach's halt, wie man es eigentlich machen sollte, ich habe einfach mehr Kev-Archer auf dem Feld als der Gegner, wenn er auch Kev-Archer spielt, oder generell um meine Masse zu bekommen. Und das ist so viel wert. Ich finde, dieser Teambonus ist richtig, richtig stark für diese Transition.
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ich habe jetzt dadurch einfach mehr Kev-Archer, weil Kev-Archer sind halt auch sauteuer. Mhm. Das macht das wiederum ein bisschen schwieriger. Deswegen würde ich immer sagen, mit einer Archer-Range weniger vielleicht erstmal anfangen. Dadurch hat man auch erstmal noch ein bisschen Holz über, was man anderweitig in bessere Wirtschaft stecken kann. Und dann hat man vielleicht ähnlich viele Kev-Archer, wie man sonst hätte, kann dann aber langfristig entweder mehr davon bekommen als ein Gegner oder vielleicht auch leichter mal noch andere Einheiten einmischen, weil man eben irgendwann mal diese 175 Holz für eine Archer-Range gespart hat. Aber direkt auf genauso viele Ranges zu gehen wie sonst auch, ist oftmals ein bisschen schwierig, weil man einfach nicht die Eco dafür haben wird, die ganze Zeit Kev-Archer auch noch schneller daraus zu bauen. Es ist allerdings insofern ein schwieriges Ding, dass 25% schneller ja bedeutet, dass man statt der fünften Range dann nur 4 hat. Und ich sag mal, 4 ist eigentlich so das Ding, wo man standardmäßig schon hingeht, wenn man jetzt ganz schnell viele Kev-Archer haben will. Und dann eine weniger zu haben, heißt am Ende weniger Kev-Archer als der Gegner. Deswegen ist das so ein Teambonus, den man, finde ich, schwer so pauschal auf eine Strategie umwälzen kann und sagen, so, das ist jetzt das Richtige mit den Ungarn, sondern das geht oftmals so ein bisschen nach Gefühl. Und ich würde eben sagen, man mit 3 Archer-Ranges einsteigen, am Anfang gucken, wie gut man daraus produzieren kann. Und wenn dann nochmal tatsächlich 175 Holz über sind, dann heißt das ja, dass sie sich irgendwie über eine Weile angesammelt haben Und dann wird man wohl auch aus der vierten und fünften, wenn man sie jeweils bauen kann, auch weiter produzieren können.
Ja, aber auch wenn, es kann jetzt sein, dass ich irgendwie dumm rechne, aber müsste es nicht schon so sein, dass 3 Bogenschützenanlagen von den Ungarn so viel produzieren wie 4 normale? Weil die ein Viertel schneller produzieren.
Du bist mathematisch bewanderter als ich, aber ich hätte jetzt gesagt, ich brauche doch 4 Bogenschützanlagen und wenn jede von denen dann halt 25% schneller produziert, 4-mal ein Viertel gibt ein Ganzes, das heißt, ich habe dann die 5. Range gespart.
Ja.
Aber wahrscheinlich denke ich falsch. Also bei Mathematik vertraue ich dir.
Du musst dir überlegen, ich bin ja kein Mathematiker, ich bin ja Statistiker. Das heißt, ich bin gut mit Wahrscheinlichkeit und den ganzen Kram. Klar, ich kann auch ein bisschen Mathe. Aber du hast schon recht. Also du produzierst mit 4 Rangers genauso viel wie mit 5. Aber du kannst, wenn du 3 Rangers bauen, bist ja fast an den 4 trotzdem dran. Also
aber nur
ja,
fast.
Aber nur fast. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Entscheidende ist. Ich habe das Gefühl, das Entscheidende ist, du kannst sozusagen, wenn du auf 3 Ranges gehst, sparst du dir eine Range in meiner Aussage. Nicht ganz, aber fast.
Ja, ja.
Und ich habe das Gefühl, bei 3 auf 4 ist es relevanter als bei 4 auf 5.
Das mag sein. Das, wie gesagt, das ist Gefühlssache. Ja. Ich würde immer mal mit 3 mindestens anfangen, weil ansonsten wird man zu langsam Kev Archer haben. Und dann, wenn man merkt, das läuft gut und der Gegner tut sich vielleicht auch schwer mit einem Skirm-Switch oder man nutzt die Mobilität gut aus und die Lösung für dieses Spiel sind mehr Kev Archer, dann einfach die nächste Range, wenn die 175 Holz rumliegen. Und ansonsten, ganz oft ist es wahrscheinlich in einem realistischen Spiel auch ganz gut, wenn man sagt, okay, mit 3 Ranges habe ich nicht ganz so viel wie andere Civs mit 4, aber eben fast. Und dafür leiste ich mir jetzt mehr Felder, vielleicht noch einen Stall, und kann dafür einfacher noch ein paar andere Einheiten dazu bauen als eine andere Zivilisation und kann dadurch die gegnerische Armeekomposition auskontern. Ja. Vielleicht hast du insofern recht, dass im realistischen Spiel wahrscheinlich dieser Unterschied von 3 auf 4 klein genug ist, dass man dann sagt, ich stecke meine Ressourcen lieber in was anderes, als mehr von einer Einheit zu bauen, wo ich davon ausgehen muss, dass mein Gegner sie wahrscheinlich bald kontern wird.
Und das ist ja auch irgendwie das Schöne. Im Moment habe ich ja die Magyaren als Standardzivilisation ausgewählt, egal auf welcher Map, einfach, na gut, mal abgesehen von sowas wie Hideout, da habe ich Polen drin, aber die Ungarn drin als Standardzivilisation und ich übe mich gerade sehr viel an diesen Transitions. Ich glaube, deswegen verliere ich im Moment auch so wahnsinnig viel, weil ich lerne das gerade noch so ein bisschen, aber was mir gerade unfassbar viel Spaß macht, ist so etwas wie, ich öffne French Drush, gehen Scouts, hab eine riesige Scout-Masse dann noch in der Feudalzeit übrig und mache dann, während ich diese Masse noch habe, Light-Cav-Upgrade und wechsle dann in Cav-Archern oder sowas und stehe dann mit Light-Cav und Cav-Archern da. Das macht so viel Spaß, diese Mobilität auszuspielen. Aber ich kann halt auch ganz anders mit den Magyaren spielen und dadurch finde ich diesen großen Gefallen daran, diese Zivilisation auszuprobieren. Es ist halt, ich finde, Cav-Archer sind nach wie vor eine Einheit, die sich sehr schwer zu steuern lässt. Du brauchst ein gutes Micro, sonst stirbst du selbst gegen jemanden, der einfach nur Helps spammt. Ne? Du musst gucken, dass du diese Einheiten immer in einer guten Masse benutzt. Gleichzeitig bringt's nichts, wenn du mit denen statisch bist, weil du musst die ganze Zeit die Wirtschaft des Gegners versuchen zu belagern und dann splittest du deine Einheiten wieder groß und es ist so APM-lastig, Cav Archer zu spielen, meines Gefühls nach. Außer du machst es halt eher im Late Game. Und das ist ja auch eine Alternative. Also nicht zu sagen, ich eröffne jetzt direkt 3-4 Ranges und gehe sofort in die Cav Archer, sondern könntest ja auch erst in einem späteren Teil des Spiels Cav Archer hinzufügen. Und dann fällt es dir natürlich auch sehr viel leichter. Und dann könnten sogar ein radikaler Switch mit sowas wie 4 Ranges eine Option sein, um dein Beispiel von eben aufzubringen, um diesen Bonus vollumfänglich auszunutzen und dann quasi aus 5 Ranges zu produzieren. All das geht mit ihm.
Ja, und das ist ganz wunderbar. Und ich glaube, wenn man so auf diese Armeekompositionen blickt, die wir jetzt genannt haben, die eigentlich immer Kavallerie und sowas beinhalten und in allen Eröffnungen sehr aggressiv sind, gerade weil man keinen Eco-Bonus hat und im Zweifel Schaden machen muss, damit einem ein Gegner nicht wegboomt, dann kann man die Ungarn halt auch als eine sehr, sehr aggressive Zivilisation charakterisieren, was auch bestätigt wird, wenn man den Blick mal so auf die Ecke vom Tech-Tree legt, wo die Universität ist und so ein bisschen rechts daneben, Dann sieht man, die haben keine Architektur in der Imperialzeit. Das heißt, die Gebäude kommen nicht auf die vollen HP wie bei anderen Zivilisationen. Die haben keinen Keep und vor allem, und das gibt's gar nicht mal so oft, sie haben auch kein Fortified Wall. Das bedeutet, dass denen so ein paar defensive Strukturen einfach fehlen und ja, das charakterisiert sie noch mal mehr in der Hinsicht, dass sie eine Zivilisation sind, die großen Wert vor allem auf Armee liegt, in Masse, aber auch in Qualität, so dass man immer sehr aggressiv und armeelastig spielt.
Sehr gut. Und die geneigten HörerInnen werden jetzt feststellen, 50 Minuten, und sie haben doch schon alles besprochen. Und genau so ist es. Es ist eine eher etwas kürzere Zivilisationsfolge. Aber wenn man sich das mal Revue passieren lässt, was wir hier besprochen haben, dann wird auffallen, dass sich alles auf berittene Einheiten bezieht. Von vorne bis hinten. Von den Zivilisationsboni bis über die Spezialtechnologien, über die Spezialeinheit. Alles das betrifft diese berittenen Einheiten. Und deswegen hängt das alles miteinander zusammen und ist daher auch ein klein wenig schneller erzählt. Aber das passt ja auch zu der Charakterisierung, die wir von den Ungarn vorgenommen haben. Also keine Wirtschaftsboni und Mobilität. Ich glaube, die Magyaren sind, auch wenn diese Boni dieses sehr gestreamlinete implizieren, alles andere als ein One-Trick-Pony. Sie sind extrem vielseitig, dennoch nicht S-Tier, weil ihnen halt so ein paar andere Dinge fehlen. Und das haben wir auch schon benannt. Mönche, die mit steigendem Elo umso wichtiger werden, sind ein Problem. Und Siege ist natürlich auch ein Problem, weshalb es für Leute wie mich sehr schwierig ist, ein Spiel auch tatsächlich erfolgreich zu beenden.
Ja, da muss man sich dann voll auf die Mobilität verlassen, Gegner vielleicht zu Tode raiden oder einen sehr starken Push mit Traps einfach machen. Das ist, wie man das üblicherweise tut. Oder man schafft es, Paladin zu klicken und reißt damit alles ab. Und damit beenden wir nicht nur irgendwelche Spiele mit den Ungarn, sondern würde ich sagen, auch einfach mal diese Folge. Danke fürs Zuhören und ja, nochmal der Hinweis, alles Wesentliche über uns und den Podcast www.startthegamealready.de. Wir hören uns beim nächsten Mal und ich glaube, wenn diese Folge zurück ist, Christian, bist du dann schon aus dem Urlaub oder?
Boah, ich habe den Überblick verloren.
Ich auch.
Vielleicht.
Vielleicht bist du gerade im Urlaub, wenn das hier erscheint, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.